Wecke deine Lebensfreude. Der psychologische Podcast von und mit Maja Günther
und Claudia Morgenstern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir über die Verbindung von Essen und Emotionen. Als erstes stellt sich natürlich die Frage, woher kommt die Verbindung Essen und Emotionen? Essen ist ja ein Grundbedürfnis, das haben wir alle. Also Essen ist erstmal lebensnotwendig. Das heißt, wir müssen satt werden, ja. Heutzutage ist es ja aber auch so, dass wir oft essen, obwohl wir gar keinen Hunger haben.
Und neben dem Sattwerden hat ja auch Essen ganz viel eine soziale Funktion, ne? Wir nehmen ja oft Nahrung miteinander ein, in der Familie oder in der Partnerschaft. Also natürlich essen wir auch manchmal alleine, aber es hat auch immer einen geselligen Charakter.
Und manche zeigen auch ihre Liebe übers Kochen. Wenn ich so an meine Großelterngeneration denke, da war das noch so ganz extrem. Ja, aber vielleicht war da auch Essen noch besonders, weil eben in der Kriegszeit man nicht immer alles haben konnte. Und da zeigen Eltern oder Großeltern auch ihre Liebe und ihre Zuneigung über das Kochen oder jemanden mit Essen zu versorgen.
Ja, also auch eine Fürsorge.
Ja.
Und ich muss gerade an diese Redewendung denken, Liebe geht durch den Magen. Also das ist ja auch sowas. Also klar, wenn man verliebt ist, dann merkt man das auch im Magen, dass man da irgendwie ein unruhiges Gefühl hat und Schmetterlinge. Aber das heißt, die Liebe zeigt sich oft im Kochen für den anderen, in der Nahrungsaufnahme.
Ja, und das ist ganz spannend, diese Verbindung Emotion und Essen, die lernen wir ganz früh schon. Also wenn wir Babys sind und von den Eltern in den Armen gehalten werden, dann werden wir ja entweder gestillt oder mit der Flasche gefüttert und immer in einem schönen Setting, also immer in der Umarmung, ganz eng am Körper, mit viel Nähe, mit viel Geborgenheit. Und so wird uns das schon vermittelt in den Babyzeiten, ja, dass Essen auch mit Geborgenheit zu tun hat, dass Essen auch mit Nähe zu tun hat, mit Umarmungen und wahrscheinlich auch mit Liebe.
Ja, und so mit dem Stillen der Grundbedürfnisse,
ja,
ne? Und damit wird gleichzeitig ganz viel abgedeckt.
Ja, ja.
Ja, und gleichzeitig wird auch durch das Essen unser Belohnungssystem aktiviert. Das heißt, es werden auch Glückshormone freigesetzt, wie Dopamin und Serotonin. Und das lässt uns dann auch gut fühlen, wenn wir essen.
Teilweise sogar fühlt sich's an wie verliebt sein.
Mhm.
Also es macht wirklich glücklich.
Mhm.
Es löst wirklich Glücksgefühle aus.
Und ja, wenn du da jetzt sagst Glücksgefühle, muss ich prompt an die Schokolade denken. Und man fragt sich, hat die Schokolade was an sich, was andere Nährstoffe nicht an sich haben? Und da kann man wirklich sagen, ja, die Schokolade ist nochmal sehr speziell, weil sie auch Stoffe enthält, die Glücksgefühle steigern können. Und die Stoffe sind Phenylethylamine und die steigern die Glückshormone. Das heißt also, die Schokolade wird ihrem Ruf auch gerecht, wenn wir manchmal auch so sagen, jetzt brauche ich ganz dringend ein Stück Schokolade. Also Schokolade ist nochmal ganz speziell.
Und bei dem Stichwort Schokolade fällt mir auch gleich ein, also heutzutage ist es ja zumindest bei uns hier so, dass wir Schokolade immer und überall verfügbar haben. Also überhaupt Essen haben wir ja im Überfluss hier und wir kommen ganz schnell ohne große Probleme an Essen ran.
Mhm.
Ja, wir müssen uns gar nicht anstrengen. Und es ist ja schon auch häufig so, wenn man dann nicht die Tafel Schokolade zu Hause hat, dann findet man vielleicht noch Schokostreusel oder das Glas Nutella oder den Kakao. Also Schokolade in irgendeiner Form hat in der Regel jeder zu Hause.
Ja.
Und das heißt, es ist auch ganz leicht verfügbar. Und wenn dann irgendein Gelüste überkommt, dann habe ich sie auch immer greifbar.
Und überhaupt, ne? Also wir haben Essen immer auf Zugriff in unseren heutigen Zeiten, in unserem Land. Also irgendwas ist immer da, was wir nebenher essen können.
Und auch aus dem Grund können wir emotionales Essen als Kompensationsstrategie benutzen. Ja, wir haben es überall verfügbar. Es ist aber auch so, dass wir zum Beispiel aus Frust essen. Wir kompensieren und essen dann also leider meistens ungesunde Lebensmittel oder irgendwas mit viel Fett. Ja. Und Gefühle können auch auf den Magen schlagen. Also es kann natürlich auch umgekehrt negativ sein, ja, dass mir was auf den Magen schlägt und ich plötzlich keinen Appetit mehr habe oder dass ich Probleme kriege mit der Verdauung oder dass ich Magenschmerzen kriege.
Und biologisch läuft das so ab, wenn wir zum Beispiel einen emotionalen Stress haben, durch diesen emotionalen Stress werden Hormone aktiviert, die wiederum den Darm aktivieren, ne? Und dann merke ich, aha, jetzt ist mein Magen unruhig, vielleicht habe ich einen Magenkrampf oder ich fühle mich eher nach Erbrechen zum Beispiel, ne? Also da haben wir so diese Wirkung. Und spannenderweise, Maja, gibt es auch nochmal so einen umgekehrten Effekt. Also nicht nur die Gefühle wirken auf den Darm und die Verdauung, sondern in der jetzigen Forschung hat man auch noch mal hervorgehoben, es gibt eine Darm-Hirn-Schranke, dass diese beiden Organe sehr eng miteinander kommunizieren über die Nerven und über die Substanzen im Blut. Und wir haben auch den umgekehrten Weg, dass der Darm Informationen an das Gehirn weitergibt, weil im Darm gibt es bestimmte Darmbakterien und die stellen Substanzen her, die wiederum die kognitiven Fähigkeiten und die Emotionen im Gehirn beeinflussen können. Also es geht auch vom Körper gesehen auch von unten nach oben, ganz spannend, ja. Mhm.
Ja, das ist spannend. Man könnte ja dann tatsächlich auch, wenn jemand depressive Symptome zeigt, gucken, wie die Darmflora ausschaut.
Ja. Ja, also natürlich jemand, der stark depressiv ist, da kann man es nicht irgendwie allein auf die Darmflora zurückführen, aber es können auch depressive Symptome verursacht werden, weil die Darmbakterien nicht im Gleichgewicht sind. Also es ist ganz spannend, was da auch in der Richtung passiert. Mhm.
Und ich finde es ja auch immer toll, dass es neue Forschungsbereiche gibt, ja, dass da die Forschung auch ansetzt und weiterschaut. Das würde bestimmt viele Probleme lösen. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und es gibt auch das emotionale Essen als Kompensationsstrategie. Und dafür gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe. Der eine Grund kann sein, dass wir frustriert sind, dass uns langweilig ist, dass wir wahnsinnig viel Stress haben, dass wir uns einsam fühlen oder Trauer zu bewältigen haben. Und emotionales Essen bedeutet immer Essen ohne Hunger.
Mhm. Und da haben wir schon auch ein paar Klienten vor Augen, Maja, ne? Die damit viel kompensieren, sich manchmal am Anfang aber noch gar nicht so bewusst sind, dass sie was kompensieren. Ne? Da muss man ja auch erstmal gemeinsam hinkommen, dass da auch ein emotionales Essverhalten vorliegt mit dem, was kompensiert werden soll.
Und es ist natürlich immer kurzfristig, fühlt sich's besser an, weil wie gesagt, macht ja Essen gute Gefühle, ja, vor allen Dingen Schokolade, aber langfristig tut es uns nicht gut und wir lösen vor allen Dingen nicht die Probleme, die dahinter stehen. Also eigentlich wäre es wichtig, mal zu schauen, welches Gefühl habe ich denn gerade und wie kann ich dem Gefühl alternativ begegnen, statt mit Essen.
Das heißt, wir schauen jetzt noch mal genauer hin, was hilft gegen emotionales Essverhalten, ne? Dass wir da nicht auf eine falsche Fährte kommen. Und so wie du das beschreibst, am Anfang müssen wir herausfinden, habe ich gerade tatsächlich Hunger oder ist ein anderer Grund, der mich zum Essen anregt? Und wenn ich merke, aha, es ist ein anderer Grund, welches Gefühl ist es denn tatsächlich, was ich gerade habe? Also du hast ja auch verschiedene aufgeführt. Ist es jetzt gerade Langeweile oder bin ich im Frustzustand oder fühle ich mich einsam? Also dem auch nachzugehen und dann auch dieses Gefühl, vielleicht einfach mal, sag ich mal so als Zeitfenster, sich dem auch mal 2 Minuten zu stellen und zu sagen, ich halte jetzt dieses Gefühl mal aus und nehme nicht ein Tröstermuffin zur Hand, sondern ja, ich fühle mich gerade einsam, es ist kein schönes Gefühl, aber ich bleibe jetzt auch mal bei dieser Einsamkeit emotional stehen.
Und wenn ich die Einsamkeit angenommen habe, dann kann ich mich weiter fragen, wer oder was kann mir denn jetzt gerade helfen? Also was kann ich denn alternativ tun oder wer kann mir vielleicht helfen? Oder wenn jetzt niemand da ist, der mir helfen kann, dann bin ich ja auch noch da. Und manchmal ist es auch so, dass Schreiben hilft oder dass man sich eine bestimmte Atmosphäre schafft oder dass man sich vornimmt, man schreibt mal wieder einen Brief an jemanden, der einem wichtig ist. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Aber wichtig ist dann eben, das Thema anzuschauen und zu gucken, was kann ich in kleinen Schritten ab jetzt tun, um aus der Einsamkeit, aus diesem Gefühl rauszukommen. Und das Gleiche gilt natürlich für alle anderen Gefühle auch. Also wenn ich es, weil ich frustriert bin oder weil ich Stress in der Arbeit habe, muss ich natürlich gucken, wie kann ich denn meinen Stress reduzieren? Ja, und dann setzen wir tatsächlich bei der Ursache an. Und dann ist es schon so, dass man häufig relativ bald merkt, dass man das Essen gar nicht mehr braucht. Also, dass es wirklich eine Kompensation war. Aber wenn man das Problem an sich gelöst hat, dann hat man schon das Bedürfnis viel weniger. Und dann ist es natürlich auch noch ein bisschen eine Gewohnheitssache. Ja, dann muss ich mir natürlich auch bewusst machen in dem Moment, nee, ich greife jetzt nicht in den Gummibärchentopf, der da steht am Arbeitsplatz, sondern ich versuche mich mal irgendwie 5 Minuten an die frische Luft zu begeben oder was alternativ zu machen und meinen Automatismus abzulegen.
Ja. Ja, und auch intensives Atmen hilft uns von einem starken Gefühl wieder runterzukommen, ne? Also wenn ich da dieses negative Gefühl so deutlich spüre und dann das Bedürfnis habe, das zu kompensieren, wenn ich mit der Atmung ganz bewusst mich runterreguliere, dann ist auch dieses emotionale Erleben weniger intensiv und verliert dann auch ein Stück weit die Kraft.
Ich hatte mal eine Klientin, die hat mir erzählt, dass sie ganz viel abgenommen hat, einfach indem sie nur alle 6 Stunden gegessen hat. Und was sie ganz positiv empfunden hat, war, dass sie wieder Hunger gespürt hat. Die hat mir dann so erzählt, dass sie eigentlich immer so schnell wieder die nächste Mahlzeit eingenommen hat, dass sie gar kein Hungergefühl mehr hatte. Und das war für sie irgendwann auch ein schönes Gefühl. Also sie hat gesagt, diese 6 Stunden, da hat sie sich auch vorgenommen, dass sie nichts dazwischen isst, ja, die hält sie aus und dann hat sie richtig Hunger und dann isst sie auch noch mal viel genussvoller und dann hat sie auch ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Und so hat die tatsächlich an die 10 Kilo abgenommen. Was sicherlich auch hilft, sind feste Essenszeiten. Also wenn man sich wirklich vornimmt, so 3-mal am Tag, morgens, mittags, abends, einigermaßen zu festen Zeiten auch zu essen, dann hat man das Essen grundsätzlich schon so ein bisschen reguliert, allein durch diesen Zeitrahmen.
Und manchmal hilft es auch, also zwischen diesen Hauptmahlzeiten zu sagen, ja, vielleicht esse ich da einen gesunden Snack dazwischen. Ne? Das kann dann ein Apfel sein oder ein Joghurt. Also, dass man dazwischen auch nochmal was Kleines isst, wenn man merkt, man rutscht sonst in den Unterzucker und fängt dann an zu schnuckeln. Ne? Also, dass man diese Hauptmahlzeiten unterteilen kann von den Abständen.
Und es gibt natürlich schon auch so unbewusste Gewohnheiten, die wir oft schon ganz früh lernen. Also es gibt zum Beispiel Familien, wo Kinder schon ganz früh anfangen, Spezi als normales Getränk jeden Tag zu trinken. Und es ist natürlich mit unheimlich viel Zucker versetzt. Ich hatte auch mal einen Klienten, der hat mir genau das geschildert. Der kam irgendwann vorbei und sah wirklich viel schlanker aus als vorher. Und dann habe ich gesagt, Mensch, was ist mit Ihnen passiert? Wie geht's Ihnen? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe immer mein Leben lang jeden Tag Spezi getrunken. Ja. Und ich habe diese Gewohnheit, über die ich mir nie Gedanken gemacht habe, habe ich einfach abgelegt und habe gemerkt, ich esse ganz normal weiter wie bisher, aber der hat bestimmt 10 Kilo abgenommen in der Zeit. Da ist ihm erst bewusst geworden, was diese unbewusste Gewohnheit für einen Einfluss hatte. Der hat einfach nicht drüber nachgedacht, dass das Zucker ist jeden Tag, was ja, er dazu sich
und zwar
sich
eine
nimmt.
Menge.
Eine
ne?
Menge.
Und wie hilfreich dann, im Grunde genommen hat er ein Lebensmittel ersetzt, ne?
Genau.
Also ein Getränk ersetzt und da ist schon ganz viel gewonnen dadurch. Ich habe auch eine Klientin, die kommt mir gerade in den Sinn, eine neurologische Klientin, die hat ganz viel diese Energie-Softdrinks zu sich genommen und hat dann auch nicht gemerkt, dass sie das auch total nervös gemacht hat. Ne? Und es war aber, weil sie auch eine neurologische Klientin ist, die dann auch nicht immer so leicht einlenken kann, für sie war das gar nicht so leicht, auch eine passende Alternative zu finden, weil sie gesagt hat, nee, das schmeckt mir nicht und das schmeckt mir nicht, es muss genau das sein. Aber das war auch so ungesund, was sie gemacht hat und hat gedacht, es gibt nur dieses eine Getränk, was für sie ein Wachmacher ist, ne? Mhm. Aber keine wirkliche Flüssigkeit für den Körper.
Ja, wir haben euch auch noch einen Impuls mitgebracht. Und zwar ist es das achtsame Essen. Im Prinzip fängt es schon damit an, dass ihr euch mal überlegen könnt, worauf habt ihr eigentlich Lust in dem Moment? Worauf habt ihr Appetit? Und ich schließe jetzt mal ganz frech ungesunde Lebensmittel aus. Also Schokolade und Kartoffelchips sollten jetzt hier nicht mit enthalten sein, sondern es geht wirklich um normale, gesunde Nahrung. Meistens sagt einem der Körper ja auch, was er braucht. Also man hat schon ein Gefühl dafür, ob man jetzt eher Lust auf Kartoffeln hat oder ob man Lust auf Salat hat oder auf ein bestimmtes Gemüse. Und dann dieses Essen zuzubereiten und achtsam zu sich zu nehmen. Auch da kann man ja schon unheimlich viel verändern, wenn man zum Beispiel das Tempo beim Essen reduziert und wirklich mal darauf achtet, dass man die Lebensmittel richtig schmeckt, dass man die erstmal im Mund wahrnimmt und sich da reinfühlt, was ist denn das für ein Geschmackserlebnis und
wie riecht das, genau, oder was hat das für eine Konsistenz oder auch mal länger zu kauen. Also ja, weil manchmal merken wir dann, wenn wir länger kauen, dass sich der Geschmack mehr entfaltet. Und jetzt mache ich noch mal ein ganz kleines Hintertürchen auf. Ihr könnt das auch mit einem Stück Schokolade machen. Also, auch wenn das jetzt nicht so zu den passenden Lebensmitteln gehört, aber wenn wir sagen, ah ja, wir nehmen jetzt zum Beispiel eine Praline, ja, mhm, oder wirklich ein Stück Schokolade und essen das ganz bewusst, dann kann es auch das Stück Schokolade sein, wenn wir das so wirklich mit allen Sinnen zelebrieren. Ne? Was hat die Schokolade für eine Farbe oder wie riecht die, wenn ich dran rieche auch? Ne? Mhm.
Das ist übrigens ganz spannend. Ich habe das mal ausprobiert mit Graubrot. Also wenn man Graubrot kaut und man da nichts drauf streicht, also dieser unverwechselbare Brotgeschmack, mhm, und man hat den eine Weile im Mund, je länger man den im Mund hat, desto süßer wird das, mhm, Brot. Mhm. Und die Verdauung fängt ja im Mund schon an.
Ja.
Ja. Und das kriegen wir oft gar nicht mehr mit, weil wir halt reinbeißen, ein bisschen kauen, ja, und gleich runterschlucken.
Mhm. Also sich auch Zeit nehmen zum Kauen. Ne?
Ja. Mhm.
Ja, wenn wir nochmal Rückschau halten, was wir heute mit euch erarbeitet haben, so haben wir erstmal begonnen. Wo kommen denn überhaupt die Emotionen zum Essen dazu? Wie hat uns da auch unsere eigene Entwicklungsgeschichte dabei geprägt? Und wie beeinflusst das Gefühl unsere körperliche Ebene und umgekehrt auch die körperliche Ebene? Wie beeinflusst das Gefühl? Und auch nochmal ein besonderes Augenmerk auf das emotionale Essverhalten. Also was hilft uns, dass wir nicht unangenehme Gefühle kompensieren, sondern bessere Alternativen finden?
Wenn euch der Podcast gefallen hat, findet ihr viele weitere Folgen bei allen gängigen Podcast-Anbietern.
Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch immer wieder ein ganz genussvolles Essen.
Alles Gute!